Matthäus 15 heute Morgen. Wir gehen Vers für Vers durch das Matthäus-Evangelium. Wenn jemand eine Bibel braucht, wir haben hinten am Tisch welche stehen für euch. Könnt ihr mitlesen? Habt ihr mehr davon? Matthäus Kapitel 15. Ich möchte beginnen mit einem Zitat aus einem Zeitungsartikel. Den habe ich, es war in der Rheinpfalz im Januar 98, habe ich mir ausgeschnitten. Ich lese ihn euch vor. Obadja Josef, Rabbiner und geistiger Mentor der einflussreichen Schas-Partei in Israel, hat in einem neuen Erlass das Nasebohren am heiligen jüdischen Sabbat verboten. Josefs Entscheid war in einer Predigt von ihm enthalten, die Samstagabend in Israel und in der jüdischen Welt über Satellit verbreitet wurde. Laut Josef verletzt das Nasebohren strenge Sabbatgesetze, weil dabei versehentlich dünne Haare aus den Nasenlöchern herausgerissen werden könnten. Dadurch würde gegen das Sabbatverbot verstoßen, sich in irgendeiner Weise die Haare zu schneiden. Das war wirklich in der Zeitung. Haben wir einen orthodoxen jüdischen Leiter, der hier etwas seltsame Regeln für seine Gläubigen aufstellt. Lehrt das Alte Testament irgendwas über das Nasebohren? Nee, sicher nicht. Alles, was Gott sagt im Alten Testament ist, er sagt, sollst den Sabbattag heiligen. Das heißt, den Tag für Gott absondern. Den Tag, wo du dich auf ihn ausrichtest, wo du Gemeinschaft mit ihm pflegst. Und Gott sagt es, weil er uns segnen will. Jesus sagt, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Wir brauchen das. Wir brauchen diese Zeiten, wo wir uns auf Gott ausrichten. Aber Menschen fügen dem Alten Testament und oft auch dem Neuen Testament Regeln, Traditionen hinzu, menschliche Traditionen. Und fängt irgendwo an und am Ende bist du dann dort, wo es Sünde ist, in der Nase zu bohren. Und ich weiß nicht, wo das unheilig ist. Ich meine, ich will nicht sagen, dass es eine besonders gute Sache ist oder was, wofür ich Werbung machen will. Aber es ist nicht Sünde. Es entfernt dich nicht von Gott. Aber das ist, was Gesetzlichkeit ist. Wenn wir dem Wort Gottes menschliche Traditionen und Regeln hinzufügen. Und das ist kein neues Phänomen, sondern es gibt schon seit Jahrtausenden. Auch Jesus hatte mit Gesetzlichkeit zu kämpfen. Und das werden wir heute sehen in unserer Bibelstelle heute Morgen. Wir werden hier die Schriftgelehrten sehen und die Pharisäer sehen. Die Schriftgelehrten, das war so eine neue Institution, die sich entwickelt hat in dieser Zeit zwischen dem Neuen Testament und dem Alten Testament. Die Schriftgelehrten waren Experten in der Tora. Das sind die fünf Bücher Mose, die die Grundlage bilden für die jüdische Religion. Seit Alexander der Große den Mittleren Osten erobert hat, ist Griechisch die Weltsprache geworden. Und die Juden, als sie zurückkamen aus der babylonischen Gefangenschaft, haben eine Form von Aramäisch gesprochen. Und so gab es im Volk viele Menschen, die die hebräische Sprache nicht mehr konnten, in der das, oder muss ich sagen, der größte Teil des Alten Testaments geschrieben war. Aber da gab es diese Schriftgelehrten, das waren die Experten für das Gesetz im Alten Testament. War eine angesehene Gruppe, eine einflussreiche Gruppe. Und was die gemacht haben, die haben das Gesetz jetzt nicht nur vorgelesen oder nicht nur ausgelegt, was in dieser Tora drin steht, sondern sie haben auch, wenn irgendwelche neuen Situationen oder Fragen aufgekommen sind über unser Leben, dann haben sie Prinzipien gesucht in diesem Gesetz und haben neue Regeln draus gemacht. Und zwar für jeden kleinen Bereich des Lebens. Es wurde alles bis ins kleinste Detail geregelt. Und mit der Zeit wurden dann diese menschlichen Regeln und Traditionen dem Wort Gottes gleichgestellt. So ähnlich wie in der katholischen Kirche heute, wo die Tradition dem Wort Gottes gleich ist. Später haben die Juden das sogar über das Wort Gottes gestellt. Zuerst waren es mündliche Auslegungen, mündliche Überlieferungen. Die wurden Midrasch genannt. Und da gab es zwei Arten davon. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Max, du kannst mich korrigieren. Ich kann nicht Hebräisch. Aber das eine wurde Halacha genannt oder Halacha, wie immer. Das war Gesetzesauslegungen, Regeln, Verhaltensvorschriften für jeden Bereich, den die Tora nicht direkt angesprochen hat. Und das war so eine Art Gesetz, das war rechtlich verbindlich. Und dann gab es noch was, was sie Agada genannt haben. Das waren mehr so mündliche Traditionen, mehr praktische Geschichten. So Illustrationen, Weisheitssprüche, Legenden, Biografien. Und zur Zeit Jesu war das noch alles mündliche Überlieferung. Aber dann 200 Jahre nach Christus gab es den Rabbi Jehuda und der hatte diese Dinge gesammelt und in einem Gesetzeswerk vereint. Und das wurde die Mishnah genannt. Es war ein Gesetzeskodex, wir könnten fast sagen, so eine Art wie eine Verfassung für alle Juden. Da war das religiöse und das zivile Gesetz niedergelegt. So ähnlich wie bei den Moslems. Koran und die Traditionen, die Aussprüche, die von Mohammed überliefert wurden, ist noch immer das Gesetz in den muslimischen Staaten heute. Sowohl Zivilrecht als auch religiöse Recht. Und dann haben die Rabbis begonnen, diese Mishnah weiter auszulegen. Und da gab es Kommentare und Erläuterungen dazu. Und das wurde dann die Gemara genannt. Und die Mishnah und die Gemara zusammen ist letztendlich der Talmud. Ist nicht wichtig, dass ihr diese Dinge, diese Begriffe wisst, aber vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Ist ganz interessant, den Hintergrund zu wissen. Das Wort Talmud heißt eigentlich so viel wie Zaun übersetzt. Wir haben gedacht, diese Regeln sind so eine Art Zaun, die das heilige Gesetz Gottes, das heilige Wort Gottes beschützen, damit wir ja nicht Gottes Gebote brechen, dass wir auf der sicheren Seite sind. Machen wir all diese kleinen Regeln, damit wir ja nicht gegen Gottes Wort verstoßen. Und ich denke, die Absicht war ursprünglich gut. Aber es ist natürlich zu etwas sehr starren, zu etwas sehr Gesetzlichen geworden, zu etwas sehr Einengenden. Und manchmal haben diese menschlichen Regeln den gegenteiligen Effekt. Und das werden wir uns heute ansehen. Beginnen wir im Vers 1. Dann kommen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus. Oder machen wir da mal einen Punkt. Da kommen die Schriftgelehrten und die Pharisäer von Jerusalem zu Jesus. Wie gesagt, die Schriftgelehrten, das waren die Ausleger des Gesetzes, das waren die Regelmacher. Und dann die Pharisäer waren eine zweite Gruppe, damals in Israel, die ihr ganzes Leben hingegeben haben, das Gesetz, fünf Bücher Mose, aber auch diese ganzen mündlichen, menschlichen Traditionen der Schriftgelehrten, diese ganzen Auslegungen bis ins kleinste Detail zu halten. Macht Sinn, viele dieser Schriftgelehrten waren natürlich auch Pharisäer. Und das Wort Pharisäer heißt so viel wie die Abgesonderten. Die wollten sich absondern von allen anderen auf Grundlage des Gesetzes und dieser Traditionen. Es war auch eine Gruppe, die sehr angesehen waren. Wir machen uns heute ein bisschen eher lustig über die Pharisäer, benutzen das als negatives Beispiel. Hat so ein negative Konnotation heute. Aber damals war es eine sehr angesehene Gruppe. Die Pharisäer wurden bewundert. Das waren die Superheiligen damals. Und die haben ihr Image auch genossen. Mit der Zeit sind sie überheblich und selbstgerecht geworden, arrogant, haben auf die anderen runtergeschaut. Man sagt, hey, wenn ihr nicht so lebt wie wir, dann seid ihr so eine Art zweite Klasse Juden. Und wir sehen hier die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die von Jerusalem zu Jesus kommen. Bis zu diesem Zeitpunkt hier hat Jesus seinen Dienst vor allem in Galiläa gewirkt. Aber sein Ruf ist hinausgegangen nach ganz Israel, dass er Worte gepredigt hat, die noch nie jemand anderer gepredigt hat, mit Autorität und mit Vollmacht, Heilungen, Wunder, aber auch, dass er diese Sabbatregeln missachtet hat, dass er manchmal am falschen Tag geheilt hat und manchmal zu viel, zu weit gegangen ist oder zu viel gegessen hat, wo sie die Ähren am Feld ausgerissen haben am Sabbat. Und wir haben das angesehen, wo dieser ganze Streit darüber war. Jesus hat gesagt, es ist okay. Und hier haben wir diese Delegation aus Jerusalem. Vielleicht waren die sogar vom Hohen Rat der Juden geschickt, diesem obersten Gremium, das sie hatten. Wurden geschickt, um diesen Rabbi vom Lande zur Rede zu stellen, um seinen Dienst zu beurteilen. Und sie kommen und sagen im Vers 2, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Und hier ging es nicht um Reinlichkeit. Nicht, dass die sagen, hey, das ist ekelhaft, deine Jünger waschen nicht die Hände. Komm Leute, wasch die Hände, bevor ihr esst. Sondern da ging es um rituelle Waschungen. Und das sind solche Dinge im Gesetz, im Alten Testament. Also zum Beispiel, wer einen Aussätzigen anrührt oder einen Toten berührt, der macht sich kultisch unrein. Und dann, wenn du unrein bist und jemand anderer berührt dich, dann wird er auch unrein. Und so weiter und so fort. Das heißt, du durftest nicht in den Gottesdienst kommen. Zumindest für eine Zeit lang. Das heißt, du durftest nicht Gemeinschaft haben mit den anderen Gläubigen. Das sollte uns einerseits praktisch über Gottes Heiligkeit lehren. So eine kleine bildhafte Lektion, wie im Alten Testament. Hatte aber auch sehr praktische, hygienische Gründe. Und Gott wollte da sein Volk beschützen. Aber durch durch Hinzufügen von menschlichen Traditionen, auch durch abergläubische Einflüsse. Ich habe gelesen, manche Rabbis haben gelehrt, dass in der Nacht irgendein Dämon sich auf deine Hände setzt und wenn du den nicht abwaschst, bevor du isst, dann kommt er irgendwie durchs Essen in dich hinein und so weiter und so fort, ergreift Besitz von dir. Also durch menschliche Regeln, auch durch Aberglauben wirklich, ist diese Tradition entstanden. Du musst vor jedem Essen die Hände waschen. Und ihr sagt, das ist nicht schlecht, ich sage das meinen Kindern. Wasch dir die Hände. Ja, das ist nicht schlecht, aber das Problem ist, hier wurdest du als unrein, als Sünder hingestellt, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, wenn du deine Hände nicht gewaschen hast. Und du musstest sie nicht nur vor dem Essen waschen, sondern auch vor jedem Gang, vor jedem neuen Menügang musstest du die Hände waschen. Stell dir vor, du hättest ein Mittagsbuffet beim Chinesen gegessen. Wie oft du dir die Hände gewaschen hättest. Damals gab es noch keine Chinesen. Kein Mittagsbuffet, aber du konntest die Hände auch nicht waschen, wie du wolltest. Das musste eine ganz bestimmte Zeremonie sein, ganz bestimmte Vorschriften. Es musste eine ganz bestimmte Menge Wasser sein und die musste dann in die Handflächen gegossen werden, so, und durfte nicht über das Handgelenk drüber rinnen. Da musstest du die Hände umdrehen und musst nach unten zeigen und wurde wieder Wasser drüber geleert und das Wasser musste über die Fingerspitzen abtropfen. Und dann musstest du mit der rechten Hand die linke Faust abreiben und dann mit der linken Hand die rechte Faust abreiben. Also war ganz festgelegt. Und wenn du es nicht richtig gemacht hast, dann war es ungültig. So weit gegangen, da gab es einen Rabbi namens Tanit. Er hat gesagt, wenn du im Land Israel lebst und wenn du dein Essen mit gewaschenen Händen isst, wenn du Hebräisch, die heilige Sprache, sprichst und wenn du morgens und abends brav deine Gebete verrichtest, dann kannst du sicher sein, dass du ewiges Leben hast. Also es geht jetzt noch einen Schritt weiter. Das Händewaschen vorm Essen wird jetzt zu Werksgerechtigkeit. Du kannst ja den Himmel verdienen damit, wenn du das tust. Es wird zum Standard für Heiligkeit. Hey, wenn du es nicht tust, dann bist du ein sündiger Mensch. Dann bist du nicht so heilig und gerecht wie ich zumindest. Und Gott hört mich mehr als dich, weil ich diese kleinen Regeln einhalte. Und obwohl Gottes Wort nichts dergleichen sagt. Ist eine Lüge, ist wirklich eine traurige Sache. Da werden Menschen in falscher Sicherheit gewogen. Hey, tu das und du hast ewiges Leben, du bist gerettet. Es gibt heute so Traditionen. Ja, wenn du als Kind getauft wirst, dann bist du gerettet. Und wenn du jeden Sonntag in die Kirche gehst, dann kannst du den Himmel verdienen damit. Menschen werden hier in falscher Sicherheit gewogen. Es sind äußerliche Dinge, worauf es nicht ankommt. Menschliche Traditionen können gefährlich sein. Menschliche Traditionen können tödlich sein. Ich habe von einem Rabbi gelesen, der fast verdurstet ist im römischen Gefängnis, weil er diese Wasserration, die er täglich bekommen hat, verwendet hat, um seine Hände zu waschen. Gesetzlichkeit kann tödlich sein. Das ist, was Gesetzlichkeit tut. Wenn wir menschliche Regeln, Traditionen zum Standard für Heiligkeit machen. Auch zur Bedingung, dass wir zu Gott kommen dürfen. Oder dass du zumindest in die Gemeinde kommen darfst. Zum Beispiel Männer dürfen nicht mit langen Haaren in die Gemeinde kommen oder nicht barfuß. Wir müssen einen Anzug tragen und eine Krawatte. Das war damals, wo diese Jesus-People-Erweckung war und diese Hippies sich bekehrt haben. Viele Gemeinden haben sie nicht reingelassen, diese bekehrten Hippies. Sie gesagt haben, hier, Mann darf keine langen Haare haben und bevor du Gemeinschaft haben darfst mit Gott und mit uns, dann musst du dich zuerst die Haare schneiden und den Anzug anziehen und dann darfst du kommen. Und ich weiß nicht, wer die Geschichte von Calvary Chapel ein bisschen kennt, Pastor Chuck war derjenige, der gesagt hat, nee, ihr dürft kommen, wie ihr seid. Hat begonnen, diesen Hippies die Bibel zu lehren und die Leute, die vorher in seiner Gemeinde schon waren, haben gesagt, ah, die machen den Teppich schmutzig, diese Hippies, wenn die da barfuß reinkommen mit ihren dreckigen Füßen. Jack hat gesagt, dann reißen wir den Teppich raus, wenn das das Problem ist. Aber wir stellen Regeln auf. Frauen dürfen nicht mit Hosen in die Gemeinde kommen. Oder Frauen dürfen sich nicht schminken, wenn sie heilig sein sollen. Oder Jugendlichen, vielleicht ist es heute mehr das Piercing. Oder wenn du rauchst, dann Mann, bist du ein Sünder. Oder wenn du Hip-Hop hörst. Oder was immer diese Regeln sind. Was immer du tust. Wenn du das tust, und all diese Dinge stehen nicht in der Bibel drin, das sind menschliche Traditionen. Aber wenn du das tust, dann lassen wir dich nicht in die Gemeinde rein, dann schließen wir dich aus, dann stempeln wir dich ab als ungeistlich, als jemand, der von Gott nicht angenommen wird. Und das ist noch schlimmer, wenn Menschen sagen, du bist nicht angenommen von Gott, Gott hört dich nicht, du kannst nicht Gemeinschaft haben mit Gott, du kannst kein Christ sein, wenn du lange Haare hast als Mann oder geschminkt bist als Frau oder Hip-Hop hörst. Und es kann zu einem Weg werden, diese Regeln, um uns zu Gott hin zu verdienen. Wir fangen an, auf diese Dinge zu vertrauen. Das ist jetzt die andere Seite davon. Wir sagen, hey Mann, ich halte diese Dinge, ich habe einen Kurzhaarschnitt, habe kein Piercing. Mann, ich bin heilig, Gott muss mich wirklich mehr schätzen als die Leute, die so rumrennen. Gott muss meine Gebete mehr hören und wir glauben, wir können uns irgendwie zu Gott hinverdienen durch diese äußerlichen Dinge. Und dann ist es nicht mehr länger Gnade. Dann vertrauen wir auf eigene Werke und nicht länger auf das, was Jesus für uns getan hat. Und das bringt Menschen um, im wahrsten Sinne des Wortes. Gesetzlichkeit bringt uns um, hält uns entweder ab, von Jesus, zu Jesus zu kommen, oder wir wiegen uns in diesen falschen Sicherheiten. Aber wenn ich brav in die Kirche gehe, wenn ich brav meine stille Zeit halte, wenn ich brav zwei Seiten in der Bibel lese jeden Tag, dann wird Gott mich annehmen und dann bin ich gerettet. Wirklich. Wir konzentrieren uns auf diese Äußerlichkeiten, statt dass wir auf Jesus schauen. Versuchen aus eigener Kraft zu leben, statt dass wir auf Gott vertrauen und aus seiner Kraft leben. Versuchen uns zu Gott hinarbeiten, statt dass wir auf das Werk Jesu, der für unsere Schuld bezahlt hat, vertrauen für unsere Erlösung. Und laufen rum, vielleicht ständig verdammt und fühlen uns abgelehnt von Gott. Die Menschen kommen nicht und empfangen nicht von Jesus und verdursten, wie dieser Rabbi im Gefängnis. Weil angeblich wohlmeinende Christen ihnen solche Dinge aufs Auge drücken. Aber auch du selbst, wenn du gesetzlich bist, dann verdurstest du. Bist du überheblich und stolz, sagst du? Guck mal, wie heilig ich bin, Leute. Fängst an, wie die Pharisäer hinunterzuschauen auf andere. Und hey, Stolz ist Sünde. Das ist dann wirklich was zwischen dich und Gott kommt. Du konzentrierst dich so auf diese Äußerlichkeiten, wirst kritisch. Halten die anderen meine kleinen Regeln ein oder nicht? Und wenn nicht, dann kritisiere ich sie. Und wir geraten selbst in diese gesetzliche Beziehung mit Gott rein, in diese Werksgerechtigkeit. Und es ist ein Stress. Weil die Wahrheit ist, wir sind nie gut genug. Und irgendwann kommt der Punkt, wo wir unsere eigenen menschlichen Maßstäbe nicht mehr halten. Und ich rede hier nicht über das, was im Wort Gottes klar offenbart ist. Ich meine, wir sollen Gottes Wort tun. Und das ist absolut. Da gibt es nichts zu diskutieren. Aber ich rede von diesen vielen kleinen menschlichen Regeln. Und dann, wenn wir sie selber nicht halten, wenn wir, oh Mann, ich habe verschlafen, ich bin nicht zu meiner stillen Zeit gekommen. Gott kann mich nicht segnen heute. Oder ich habe nur eine Seite in der Bibel gelesen heute und nicht zwei, wie es meine Regeln vorschreiben. Oder ich habe nicht genug gebetet. Oder ich habe mich hinreißen lassen und habe eine Zigarette geraucht. Was immer es ist. Und deswegen kann ich jetzt nicht zu Gott kommen. Und Gott liebt mich nicht. Und Gott kann diesen Tag nicht segnen. Weil es hängt alles von mir ab. Ich kann nicht kommen, ich muss erst wieder brav sein, mein Leben aufräumen. Eine Woche lang brav meine zwei Seiten Bibel lesen pro Tag. Und dann kann ich zu Gott kommen und gestärkt werden und erfrischt werden. Und es hält uns ab. Wo Gott auch sagt in Hebräer 4, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und wo Jesus sagt, komm zu mir und trink das Wasser des Lebens umsonst. Christentum ist keine schwäbische Erfindung. Schaffe, schaffe. Sondern es ist in dem Wort ausgedrückt, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist nicht das, was wir tun, dass wir uns zu Gott hinarbeiten können, sondern unsere Beziehung mit Gott beruht auf dem, was Jesus schon für uns getan hat. Dass er am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat. Für jede einzelne Sünde von uns. Und dass er uns Vergebung anbietet in seinem Werk. Wenn wir einfach ihm vertrauen. Jesus ist der Fahrschein in Gottes Gegenwart. Wir müssen uns halt hinarbeiten. Und ja, wenn wir fallen oder wenn wir versagen, müssen wir nicht erst eine Woche lang Tanz aufführen und versuchen, brav zu sein, um uns wieder zurückzuarbeiten. Nein, wir können Buße tun, es bekennen, Jesu Werk am Kreuz beanspruchen und ich kann kommen, kann Gemeinschaft haben, kann seine Gegenwart genießen, völlern an seinem Tisch, den er mir bereitet. Und ich kann erfrischt werden und gestärkt werden und getröstet werden und geheilt werden. Manche Leute sagen, ist es nicht gefährlich, wenn ihr so die Liebe Gottes und Gnade predigt? Werden die Christen nicht die Sau rauslassen? Also in die Partyszene absinken und ihre stillen Zeiten vernachlässigen, wenn wir ihnen nicht genau vorschreiben, wie viel sie lesen müssen jeden Tag? Ich glaube, nein. Ich glaube, Gott hat einen höheren Weg als das Gesetz. Wir wissen, diese gesetzlichen Regeln, wir tendieren eher dazu, dagegen zu rebellieren. Denkt zurück an eure Pubertät. Und irgendwo gesagt wurde, ja, hier in der Schule, hier ist Rauchverbot. Sobald niemand geschaut hat, haben alle geraucht dort. Aber nehmen wir andersrum einen Fall an, du verliebst dich in eine Freundin und du sagst, Mann, du stinkst. Ist wirklich ekelhaft, dass du rauchst. Weißt du was, es wird dir viel leichter fallen, es aufzugeben. Und das ist Gottes Weg. Gottes Weg ist der Weg der Liebe. Gesetzlichkeit ist belastend, Liebe ist ein Segen, Liebe ist befreiend. Und statt dass wir uns gegenseitig unsere kleinen gesetzlichen Regeln auflegen, ist es besser, wir erinnern uns an Gottes Liebe für uns. Und das, was er am Kreuz für uns getan hat und wie viel er für uns getan hat, dass wir frei sind in Christus, frei nicht zu sündigen, frei in einer viel höheren Dimension zu leben. Ich bin frei. Ich darf kommen, so wie ich bin, egal was ich getan habe. Und ich kann, weil ich auf Jesus vertraue, darf ich kommen und Gemeinschaft haben mit Gott. Was ist die Folge davon, wenn wir das wirklich verstehen? Gottes Liebe und seine Gnade für uns. Folge ist, dass wir reagieren auf seine Liebe. Johannes sagt uns, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wir reagieren und plötzlich will ich Zeit mit ihm verbringen, weil er mich lieb hat und weil er die wunderbarste Person ist im ganzen Universum. Und ich will in seinem Wort lesen, weil, wow, was für ein Vorrecht, dass wir Gottes Wort haben dürfen, dass er zu mir spricht. Und ich will Zeit im Gebet mit ihm verbringen. Weil ich weiß, er nimmt mich an und ich darf so kommen, wie ich bin. Das ist eine ganz andere Sache. Ich will ihm gehorchen, weil ich ihm lieb habe und weil ich ihm gefallen will. Und weil ich weiß, dass sein Wort das Beste ist für mich. Und dass er, wenn er uns Gebote gibt in der Bibel, dass da Motivation ist, dass er uns beschützen will. Dass er das Beste für uns will. Und das ändert das ganze Bild. Das ändert meine ganze Beziehung zu Gott. Wenn ich es aus diesem Blickwinkel betrachten darf. Und das macht uns wirklich frei. Frei, uns selbst zu sein und frei, einfach die Beziehung mit ihm zu genießen und aus dieser Beziehung heraus zu leben. Gnade und die Liebe Gottes, das wird unser Leben verändern. Nicht Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit wird unser Leben zerstören und austrocknen und wird unsere Sicht auf Gott vernebeln. Und Jesus liebt die Menschen und er will die Menschen vor dieser Gesetzlichkeit beschützen. Deswegen werden wir jetzt sehen, dass Jesus sehr hart mit dieser Delegation aus Jerusalem umgeht. Vers 3. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes, um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat geboten und gesagt, ehre den Vater und die Mutter, und wer Vater und Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, eine Opfergabe sei das, was dir von mir zunutze kommen könnte, der braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren. Und ihr habt so das Gebot Gottes ungültig gemacht, um eurer Überlieferung willen. Gibt ihnen hier ein Beispiel. Ihr übertretet Gottes Gebot um eurer Überlieferung willen. Und dann gibt er ihnen dieses Beispiel. Ihr brecht Gottes Gebot. Dabei denkt ihr, erfüllt Gottes Gebot und dabei brecht ihr es. Das Gebot sagt, ehre Vater und Mutter. Und das inkludiert, dass du deine Eltern versorgst. Wenn sie alt sind oder wenn sie bedürftig sind. Aber sie haben diese Tradition entwickelt, dass du deine Ersparnisse oder was immer von deinem Besitz, dass du es Gott weihen konntest. Das Interessante daran ist, du durftest es selbst immer noch gebrauchen, aber es war Gott geweiht, es stand deinen Eltern nicht zur Verfügung. Und wenn deine Eltern gekommen sind und gesagt haben, hey, wir sind hungrig und kannst uns helfen, sorry, das ist Gott geweiht. Kann ich dir nicht geben. Und so konnten sie Gottes Gebot ungehorsam sein und sich dann noch dabei als super geistlich und religiös präsentieren. Hey, ich hab's Gott geweiht. Und brechen dabei Gottes Gebot, Gottes Wort. Ich habe meinen Besitz Gott geweiht, ich bin so heilig. Jesus sagt, nein, ist Sünde. Er sagt, ihr habt das Gebot Gottes ungültig gemacht, um eure Überlieferung willen. Jesus stellt das Wort Gottes höher als unsere Traditionen und als unsere menschlichen Regeln. Nicht, dass Traditionen unbedingt schlecht sind. Es kann gut sein, wenn sie sinnvoll sind und wenn sie in Übereinstimmung mit Gottes Wort sind. Und wenn Gott dich so führt, kann das eine tolle Sache sein. Aber wir müssen unsere Traditionen, unsere Regeln, unsere Vorschriften, wir müssen sie prüfen am Wort Gottes. Und wenn sie nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen, dann müssen sie raus aus unserem Leben. Und wir alle haben unsere kleinen Traditionen und Regeln, die wir uns selbst auferlegen, die wir anderen auferlegen. Und wir müssen vorsichtig sein in diesen Dingen. Wir müssen die wirklich prüfen. Vielleicht eine gute Sache, uns heute Morgen zu fragen, warum tue ich die Dinge, die ich tue? Besonders in Beziehung zu Gott oder auch als Gemeinde. Warum tun wir die Dinge, die wir tun? Woher kommen die? Aus Gottes Wort? Hat der Herr uns diese Dinge aufs Herz gelegt? Oder haben uns irgendwelche Menschen Lasten auferlegt? Oder Gesetzlichkeit? Oder vielleicht gibt es Dinge, wo wir Menschen unsere eigenen Regeln aufs Auge drücken, die, wenn wir nachdenken, eigentlich nicht wirklich aus dem Wort Gottes kommen, sondern unser eigenes Empfinden ist. Oder vielleicht hat Gott Dinge zu unserem eigenen Herzen gesprochen. Ich meine, wenn ich Probleme in meiner Vergangenheit hatte mit Alkohol, vielleicht sagt der Herr zu mir persönlich, hey, für dich ist das gebannt. Da sollst du überhaupt keinen Alkohol anrühren. Aber es ist so leicht, diese Dinge zu nehmen und dann zum allgemeinen Gesetz zu machen, weil der Herr mir das sagt, darfst du auch nicht. Moment mal, was sagt Gottes Wort? Gottes Wort sagt, wir sollen uns nicht besaufen, aber ein Glas Wein zum Essen, kein Problem. Wir müssen vorsichtig sein, es ist auch so einfach, in das rein zu geraten. Wenn wir in diesen Dingen drin sind, dann sei frei im Namen Jesu. Prüf am Wort Gottes und schmeiß raus. Seid übereinstimmend. Wenn sie dich hindern in deiner Beziehung mit Gott oder mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmen, deine Traditionen, dann schmeiß sie raus. Das sind menschliche Überlieferungen. Menschliche Überlieferungen, Traditionen, Lehren. Selbst wenn es kirchliche Traditionen sind oder Familientraditionen oder persönliche. Sind nicht gleichwertig mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist der Maßstab. Das Wort Gottes beurteilt, ob es richtig ist oder falsch. Und auch, ob es absolut ist oder nicht. Entschuldigung. Lies mal weiter in Vers 7. Jesus ist wirklich freundlich mit diesen Leuten. Er sagt, Heuchler, trefflich hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als leeren Menschen Gebote lehren. Sagt Heuchler. Das Wort Hypokrites. Ursprünglich bezeichnet diese Schauspieler, die Masken tragen im griechischen Theater. Die haben sehr, wenn sie fröhlich sind, sehr übertriebene Gesichtszüge, dass man von der Ferne erkennen konnte, welchen Charakter die darstellen. Masken, das ist, was ein Heuchler tut. Er gibt vor, er trägt Masken, er gibt was vor, er gibt vor, etwas anderes zu sein, als in Wirklichkeit ist. Diese Pharisäer, sie haben sich als geistlich, als heilig gegeben, haben lange Gebete verrichtet an den Straßenecken, haben diese Waschungen vollzogen, aber in Wirklichkeit waren sie selbstsüchtig und sie waren stolz und sie waren dieblos und sie waren selbst in Sünde gegen Gottes Wort, wie Jesus ihnen hier sagt. Aber das war ihnen eigentlich egal. Jesus sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Wie ist es mit uns? Wir singen, ich will dich anbeten und dich ehren. Vielleicht haben wir den perversen Film in den Videorekorder einprogrammiert, den wir aufnehmen wollen. Oder wir gehen nach Hause und füllen die Steuererklärung aus und lügen da drin. Oder sind nicht versöhnt mit unserem Ehepartner. Aber wir singen: Jesus, ich will dich anbeten und ich will dich ehren. Oder wir singen: Ich gebe mich dir ganz hin. Aber ich halte meinen Zehnten zurück. Und es gibt diese Bereiche in meinem Leben, wo du nicht reinreden darfst, Gott. Aber ich gebe mich dir ganz hin. Wirklich, wie sieht es in Wirklichkeit aus? Wir singen: Ändere mich, oh Herr. Und ich habe gar nicht die Absicht, mich zu ändern. Oder wir haben gesungen: Ich singe dir von ganzem Herzen. Denk dabei ans Mittagessen. Oder wir beten, wir studieren Gottes Wort und unsere Gedanken sind auf ganz andere Dinge ausgerichtet. Ich denke, wir alle haben das schon getan. Ich weiß, ich habe es getan. Wir können singen und mit unseren Gedanken ganz woanders sein. Überhaupt nicht an Gott denken. Du kannst sogar in die Gemeinde gehen, all die religiösen Worte benutzen, beten, singen, sogar dienen, äußerlich religiös sein, aber dein Leben persönlich nie wirklich Jesus gegeben haben, dich nie wirklich bekehrt haben. Noch immer dein eigenes Ding drehen, eigener Gott sein in deinem Leben, nicht ernst meinen mit Gott. Und Leute, wir können anderen was vormachen, wir können uns selbst was vormachen, aber wir können Gott nichts vormachen. Gott sieht unser Herz. Gott sieht die Realität. Und das ist, worum es Gott geht. Gott geht es nicht um äußere Religiosität. Gott geht es um unser Herz. Es geht ihm nicht um das, was wir äußerlich vorgeben zu sein, dass wir Christen spielen am Sonntagmorgen, sondern es geht ihm darum, was wir wirklich sind. Wenn wir ehrlich sind heute Morgen, wie sieht deine Beziehung mit Jesus heute wirklich aus? Ist er wirklich der Herr in deinem Leben? Ist er wirklich die Nummer eins? Leben wir für ihn? Sind wir ihm hingegeben? Leg diese Masken ab heute Morgen und sei einfach ehrlich zu ihm. Ich meine, Gott kennt unser Herz sowieso. Komm zu ihm und sag ihm, wie es dir geht. Oder ehrlich, was du denkst oder was du fühlst, wo du bist. Und wenn du Buße tun musst, dann tu es in deinem Herzen. Das ist die wunderbare Sache. Wir können umkehren und sagen: Ja, Gott, das, ich bin weit weg von dir, ich liege total falsch, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Aber ich bekenne dir, das war falsch und ich kehre jetzt um. Und Jesus, danke, dass du dafür gestorben bist. Ich will im Vertrauen zu dir zurückkommen. Und wir haben die wunderbare Verheißung. Wir können mit Freimut kommen und vor seinem Gnaden drohen. Wenn du Gebet brauchst, dann komm. Lass uns beten nach dem Gottesdienst. Wenn Jesus liebt dich, er weiß bereits, wie es in deinem Herzen ausschaut und er will dir dienen, er will dich näher zu sich ziehen. Es ist schön, wir können immer umkehren, immer einen Neubeginn haben in Jesus. Vielleicht, wenn du da bist und dein Leben nie wirklich Jesus gegeben hast, du musst uns nichts vormachen. Du musst Jesus nichts vormachen. Das beeindruckt ihn überhaupt nicht, dass du heute Morgen hier sitzt. Vielleicht ist es eine Gelegenheit, das zu tun. Einfach zu sagen: Jesus, komm in mein Herz. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Ich will im Vertrauen das, was du am Kreuz für mich getan hast, annehmen. Für mich persönlich. Und ich will, dass du der Herr bist in meinem Leben. Das ist die Art und Weise, wie wir gerettet werden, nicht durch äußerliche Dinge. Es geht Gott um diese persönliche Beziehung mit ihm, persönliche Hingabe. Also wenn Gott uns anspricht heute Morgen, dann geh nicht weg, ohne darauf zu reagieren.
Wir haben Zeit nachher. Wir können beten. Du kannst jetzt in deinem Herzen Gott diese Dinge hinbringen. Aber es ist wichtig, dass wir reagieren, wenn Gott uns anspricht. Reagieren auf sein Wort. Ich will nicht sagen, abprallen lassen, geh nach Hause, dreh den Fernseher an. Gott will uns frei machen von diesen zerstörerischen Dingen in unserem Leben und auch von Gesetzlichkeit. Er will uns zurückbringen in eine ganz enge Beziehung mit sich. Lesen wir weiter im Vers 10. Ich mag diesen Vers 10. Es läuft nicht ganz so für die Pharisäer und die Schriftgelehrten, wie sie sich das vorgestellt haben. Ich glaube, das war ein Tag, den sie sich noch lange gemerkt haben. Haben sie lange nicht vergessen. Sie kommen stolz zu Jesus, um ihn zu prüfen und ihn zurechtzuweisen. Und als erstes weist Jesus sie in aller Öffentlichkeit zurecht, ziemlich scharf. Und danach sagt Jesus, er rief die Volksmengen herzu und sprach zu ihnen, hört und versteht. Nicht, was in den Mund eingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund ausgeht, das verunreinigt den Menschen. Kommt her, Leute, und hört, das, was die Schriftgelehrten und Pharisäer lehren, das ist falsch. Ich kann mir vorstellen, wie die da gestanden sind. Vers 12, dann traten seine Jünger herzu. Und wir wissen aus dem Markus-Evangelium, dass Jesus sich später mit seinen Jüngern in ein Haus zurückgezogen haben und die sind da unter sich. Seine Jünger traten herzu und sprachen zu ihm, weißt du, dass die Pharisäer sich ärgerten, als sie das Wort hörten? Das war keine Überraschung. Heuchler sind immer sauer, wenn du sie mit der Wahrheit konfrontierst. Und Gesetzliche reagieren immer aggressiv, wenn du ihre Grundlage, ihre Gesetzlichkeit in Frage stellst. Ihre Regeln. Vers 13, er aber antwortete und sprach, jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerottet werden. Alles, was nicht von Gott ist, was nicht die Wahrheit ist, wird nicht bestehen können. Es wird gerichtet werden. Lasst sie. Sie sind blinde Leiter der Blinden. Wenn aber ein Blinder einen Blinden leitet, so werden beide in eine Grube fallen. Pharisäer waren stolz. Sie haben gesagt, wir sind die Leiter der Blinden. Wir sind die, die sehen. Das gemeine Volk, die sind blind. Aber wir sind die Leiter der Blinden. Jesus sagt, ihr seid selbst blind. Und ihr werdet Schiffbruch erleiden. Und die, die euch nachfolgen, die werden mit euch in die Grube fallen. Gesetzlichkeit bringt nie Segen. Es bringt immer Leid und Leere und Unfrieden und letztendlich Schiffbruch. Heuchelei auf längere Zeit gesehen ist nie erfolgreich. Im Gegenteil, es ist sehr stressig. Es reibt auf. Und früher oder später wird die Wahrheit ans Licht kommen. In Lukas 12 sagt Jesus, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Deswegen wird alles, was ihr in der Finsternis gesprochen haben, werdet im Licht gehört werden. Und was ihr ins Ohr gesprochen haben werdet, in der Kammer, wird auf den Dächern ausgerufen werden. Du kannst nicht ewig was vormachen. Irgendwann wird die Wahrheit, wie es wirklich aussieht, ans Licht kommen. Und es ist besser, umzukehren, bevor du in die Grube reinfällst. Zu Gott zu kommen und zu bekennen, es selbst ans Licht zu bringen. Wie Johannes uns das sagt im ersten Johannesbrief, wo er sagt, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft. Und das Blut seines Sohnes, Jesus Christi, das reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Vers 15. Petrus war nicht zufrieden, solange er es nicht verstanden hat. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, deute uns dieses Gleichnis. Ich mag den Petrus, der Petrus ist ehrlich. Andere haben es wahrscheinlich auch nicht verstanden, aber die haben geistig reingeschaut, haben genickt, als Jesus das gesagt hat. Es ist wie in der Schule. Kennt ihr das, wenn die Lehrer fragen, habt ihr verstanden? Und alle sagen, ja, ja, in Wirklichkeit haben wir keine Ahnung. Ich mag das an Petrus. Petrus sagt, Jesus, was heißt es genau, was du gesagt hast? Er aber sprach, seid ihr noch unverständig? Begreift ihr noch nicht, dass alles, was in den Mund eingeht, in den Bauch geht und in den Abort geworfen wird? Was aber aus dem Mund ausgeht, kommt aus dem Herzen hervor, und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen hervor kommen Gedanken, böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen, aber mit ungewaschenen Händen zu essen, verunreinigt den Menschen nicht. Es geht ums Herz, es geht nicht um äußerliche Dinge, um das Essen, um äußerliche Rituale oder Traditionen. Markus 7, Parallelstelle, da sagt Jesus, denn es geht nicht in sein Herz hinein, das was wir essen, sondern in den Bauch und dann geht es heraus in den Abort und damit erklärt er alle Speisen für rein. Es berührt unser Herz nicht, diese äußerlichen Dinge. Es ist egal, was du isst, ob du dein Essen im Reformhaus kaufst oder beim McDonald's. Es wird dich nicht geistig beeinflussen, wird vielleicht deinen Körper unterschiedlich formen. Aber mach dich nicht unrein vor Gott, beeinträchtigt deine Beziehung zu Gott nicht. Wir Menschen sind viel zu sehr auf diese äußerlichen Dinge ausgerichtet. Unser geistliches Problem sind nicht unsere Essensangewohnheiten oder äußerliche Dinge, wie die Humanisten sagen, der Mangel an Bildung oder unser soziales Umfeld, das ist dran schuld, dass wir sündigen und dass wir so sind, wie wir sind. Nee, es ist ein Herzensproblem, sagt Jesus. Sünde kommt aus unserem Herzen. Jeremia 17, Vers 9, da ist es arglistig oder trügerisch oder böse ist das Herz, mehr als alles, und es ist verdorben oder bösartig. Wer mag es kennen? So mein Herz, meine schlechten Gedanken, mein Ärger und mein Zorn, der zu Mord führt. Und Jesus hat uns gesagt, dass wenn du zürnst gegen deinen Bruder in deinem Herzen, dann zählt von mir so viel wie Mord. Und es sind meine Lust, meine perversen Gedanken, die ich laufen lasse, die zu Unzucht und zu Ehebruch führen. Es ist meine Habgier, die zu Diebstahl führt, meine Selbstsucht, meine Menschenfurcht, die zu Lüge führt, mein Stolz, der dazu führt, dass ich läster. Es ist mein Herz, das ist das Problem. Wir haben eine gefallene, eine sündige, rebellische Natur. Unser Herz ist böse. Und das ist die Wahrheit. Deswegen funktionieren auch diese ganzen Sozialprogramme nicht, wo die Menschen davon ausgehen, ja, wenn wir die Leute nur genug ausbilden und ihnen genug Geld geben und wir alles gleichmäßig verteilen, dann werden sich alle Probleme lösen. Und weil die Menschen sind gut. Nee, wir haben ein gefallenes Herz. Das ist, was die Bibel lehrt, und die Reformatoren haben das sehr gut erkannt. Deswegen gibt es die Gewaltenteilung heute, weil sie gesagt haben, hey, Macht korrumpiert, Menschen sind gefallen, deswegen müssen wir schauen, dass wir da ein bisschen eine Korrektur reinbringen. Aber das ist ein ganz anderes Thema, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden. Was ist die Lösung für unser Herz? Lösung ist, wir brauchen eine Herzoperation von unserem himmlischen Herzchirurgen. Als wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, da ist schon was passiert. Da ist unser Herz schon verändert worden. Wir haben ein neues Herz erhalten. Wir haben diese Prophetie in Jeremia auch, wo er sagt, er wird dieses steinerne Herz rausnehmen und uns ein fleischendes Herz geben. Seitdem wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, ist er nicht mehr nur unser selbstsüchtiges, altes Ich, sondern ist auch der Heilige Geist, Gott, der durch seinen Geist in unserem Herzen wohnt. Und wenn ich mich ihm hingebe und ihm aufräumen lasse in meinem Herzen, ihn operieren lasse an meinem Herzen, dann wird er mein Herz verändern. Was ist das Skalpell, was Gott gebraucht? Nun, Psalm 119, Vers 11 sagt uns, ich habe dein Wort in meinem Herzen geborgen oder verwahrt, damit ich nicht an dir sündige. Dein Wort Heilige Geist wirkt in unserem Herzen durch das Wort Gottes. Wenn wir das Wort Gottes aufnehmen und, ich mag es, wie es hier heißt, verwahren oder verbergen in unserem Herzen. Wir sind auch daran beteiligt. Wir können entscheiden, was wir in unser Herz oder in unsere Gedanken reinlassen, was wir in unserem Herzen arbeiten lassen. Und wir können dem Heiligen Geist oder auch unserem Fleisch, unserer sündigen Natur Werkzeuge in die Hand geben. Wir können uns entscheiden. Wir können unserer alten Natur, unserem Fleisch, das, was uns der Welt ähnlich machen will, Werkzeuge in die Hand geben, in denen wir den Playboy lesen oder Schundromane oder uns Fernsehen berieseln lassen von Werbung und schlechten Filmen. Ja, und das wird uns weltlich machen und unser Herz mehr runterziehen. Oder wir können dem Heiligen Geist, der in mir ist, der den Charakter Jesu in mir formen will, Werkzeuge in seine Hand geben. Sein Wort, nämlich in der Bibel lese, vielleicht Verse auswendig lernen, indem ich drüber nachdenke, meditiere, indem wir sein Wort singen, Gott anbete, indem ich mit ihm drüber rede, über sein Wort. Lass uns weise sein und aufpassen, was wir aufnehmen in unsere Gedanken, in unser Herz. Es geht nicht darum, was wir physisch essen, sondern es geht darum, was wir geistlich essen, was wir reinlassen in uns. Jesus sagt, es geht um unser Herz, es geht nicht um äußerliche Dinge. Wie wird mein Herz, mein Innerstes gereinigt? Durch das Wort Gottes. Die andere Sache, die wir angesprochen haben, wie können wir uns vor der Sünde der Gesetzlichkeit bewahren und uns freisetzen davon, auch wieder durch das Wort Gottes, indem wir das Wort zur alleinigen Grundlage und zum Maßstab machen für unser Leben. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Es ist wirklich ein Vorrecht. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dein Wort studieren dürfen. Und wir danken dir, dass du uns so persönlich ansprichst. Vater, wir bitten jetzt, dass wir nicht solche sind, die nur hören und nicht tun. Nicht solche sind, die das Haus auf Sand bauen. Sondern Herr, dass wir solche tun, die unser Leben, unser Haus auf dem Felsen bauen. Solche, die dein Wort hören und tun und umsetzen in unserem Leben. Vater, ich bete jetzt, wenn du uns angesprochen hast, persönlich über diesen Bereich Gesetzlichkeit oder dass wir Heuchler sind, dass unsere Herzen weit weg sind von dir vielleicht. Bitte ich, Herr, dass wir nicht weggehen heute Morgen, ohne umzukehren, ohne dir diese Sache hinzubringen, ohne zu reagieren auf dieses Wort, das du heute zu uns gesprochen hast. Ich bitte dich, hilf jeden Einzelnen von uns, dein Wort anzuwenden und praktisch umzusetzen. Und Vater, mach uns frei. Mach uns frei von uns selbst, von unserem bösen Herz. Mach uns mehr wie Jesus, Herr. Mach uns frei von Gesetzlichkeit. Mach uns frei, dich zu lieben und in deiner Liebe anderen zu dienen. Darum bitten wir, Herr, in Jesu Namen. Amen.